Hallo, hier startet gleich eine Folge unseres sechsteiligen Podcasts Mord unter Freunden. Die ersten beiden Folgen kannst du überall hören, wo du auch sonst deine Podcasts hörst. Wenn du danach weiterhören möchtest, findest du die weiteren Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage lang kostenlos auf go.podimo.com/mord-freunde.
Dieser Podcast berichtet über einen laufenden Mordprozess. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt kein Gerichtsurteil vor.
Das hört sich eklig an, mit dem Hintergrundwissen. Aber er hat genauso gesprochen wie mein Bruder. So die Wörter so betont, die Endungen so gesetzt. Der hat mich komplett an meinen Bruder erinnert. Und deswegen habe ich auch teilweise gerne mit ihm telefoniert.
Mord unter Freunden. Folge 2. Das Netz aus Lügen. Lisa Michalke, die wir ab jetzt nur Lisa nennen, steht ihrem Halbbruder Marco W. nahe. Trotz eines Altersunterschieds von 20 Jahren verbringen die Geschwister gern Zeit miteinander. Marco W., den wir ab jetzt nur noch Marco nennen, ist ein nach außen lebensfroher Mann. Es war schon immer lustig mit ihm, sagt Lisa. Er hat gern Spaß, trifft oft seine Freunde. Seine Freuden teilt er gern mit seiner jüngeren Schwester. Aber von seinen dunklen Momenten erzählt er Lisa nichts. Denn Marco scheint eine tiefe Einsamkeit in sich zu tragen. Er trinkt gerne und viel. Des Öfteren auch zu viel. Im Rausch kann er unangenehm werden. Mal ruft er spät nachts betrunken Bekannte an, mal hält er sich für den Größten. Manchmal wird er sogar aggressiv. Seine Schwester Lisa kann heute nur noch spekulieren. Kommt diese scheinbare Einsamkeit daher, dass er mit 6 Monaten zur Adoption freigegeben wurde? Oder daher, dass er mit seiner Adoptivmutter nie wirklich eine emotionale Bindung aufbauen konnte? Lisa kann es nicht sagen. Als sie selbst noch ein Kind war, haben sie nicht darüber geredet. Heute kann sie Marco nicht mehr fragen. Denn im Frühling 2020 hört Lisa das letzte Mal von ihrem Bruder. April 2020. Lisa erreicht ihren Bruder nicht mehr. Weder auf WhatsApp noch auf Facebook. Die Kanäle, über die sie üblicherweise kommunizieren.
Ja, also ich hatte ihm ja eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich glaube, ich habe einfach irgendwas geschrieben wie, hey, wie geht's dir? Was machst du? Naja, irgendwann später ist es mir dann aufgefallen und habe ich mir aber nichts beigedacht. Also ich habe einen Haken gesehen.
Ah, nicht mal 2 Haken. Okay, einen Haken.
Genau, einen Haken habe ich nur gesehen, genau. Und dann hatte ich ihn angerufen und das Handy war aus. Und dann habe ich ihm eine Nachricht über Facebook geschickt, über diesen Messenger, den es da gibt. Habe dann auch, glaube ich, nur sowas reingeschrieben wie, ich habe versucht, dich zu erreichen, melde dich doch mal. Habe dann gesehen, dass meine Nachricht nicht zugestellt wird. Da habe ich mir dann so gedacht, okay, was ist denn da los? Und habe eine Ex-Freundin angeschrieben. Und die wiederum hat mir dann gesagt, dass sie auch Marco nicht erreichen kann. Aber sie hat gehört, dass er einem Kumpel geschrieben hat, dass er in Hamburg eine Frau kennengelernt hat und in Hamburg bleibt. Dass
klingt
er
jetzt
sich
nicht mal so.
Nee, also das ist nicht abwegig.
Mal, genau.
Ja, weil ja er und seine Frau, ne?
War er davor super aktiv beim Posten oder war das eigentlich eher so, also hat er jetzt jeden Tag Status gepostet und Ding?
Er hat schon öfters was gepostet und er hat eigentlich auch immer meine Sachen geliked.
Ah, und das hat er aber nicht mehr getan?
Genau, und das kam dann nicht mehr. Also okay. Ich habe mir aber auch gedacht, naja, er hat eine Frau kennengelernt, du vergisst alles um dich herum, vielleicht ist es ja jetzt die eine, die richtige, die auch bleibt und irgendwann meldet er sich wieder. Ja, aber auf der anderen Seite machst du dir halt auch Gedanken.
Lisa unternimmt zunächst Online-Versuche, Marco ausfindig zu machen. Insgesamt 194 Personen schreibt Lisa im Frühling 2020 an. Freunde und Freundinnen ihres Bruders und fragt nach Hinweisen zu ihm. Sie benutzt immer den gleichen Text, kopiert und fügt ihre Fragen immer wieder ein. Ob jemand was von ihrem Bruder gehört habe. Sie könne ihn nicht erreichen.
Ja, und dann haben sich ein paar Leute gemeldet. Es war immer dieselbe Antwort eigentlich, dass sie nichts wissen, nichts gehört haben und wenn sie was hören, dann melden sie sich. Bis auf eine Nachricht von Florian.
Oh, okay. Also Florian G., der Mieter.
Ja, aber ich wusste nicht, dass er in dem Haus wohnt.
Ah, okay.
Ich habe ja nur diese Freundschaft gesehen, die da besteht auf Facebook, aber mehr wusste ich auch nicht. Florian hat mir dann geschrieben, dass er auch länger nichts gehört hat.
Florian G. erzählt, sein letzter Stand war, dass Marco eine neue Frau in Hamburg kennengelernt habe. Florian G. kennen wir aus Folge 1. Er ist ein Freund von Marco und zusammen mit Patrick E. in das renovierungsbedürftige Haus von Marco in der Rheinstraße eingezogen. Florian G.'s Einschätzung sei es, dass die neue Liebe und der Stress mit dem Haus in der Rheinstraße Anlass waren, dass Marco sich zurzeit eine Auszeit nimmt.
Da habe ich das dann zum zweiten Mal schon gehört, mit Hamburg und eine Frau kennengelernt und dachte mir, naja, wenn mir das noch jemand anderes so schreibt, dann wird da schon irgendwie was dran sein. Und habe mich dann, ja, ich will nicht sagen zufrieden gegeben damit, aber ich war beruhigter. Mein Bruder war ja erwachsen. Er kann ja machen, was er will. Er ist ja auch nicht verpflichtet, sich bei mir zu melden oder so. Und dann sind weitere Monate vergangen und ich glaube, der letzte Kontakt, den ich mit meinem Bruder hatte, war ja Ostern. Ich weiß gar nicht, ob Ostern war ja im März 2020, genau. Und da haben wir uns auf jeden Fall noch Bilder geschickt. Irgendein Bild hat er mir geschickt, irgendein Osterbild. Das war unser letzter Kontakt.
Nicht nur Lisa bereitet die Funkstille von Marco Sorgen. Auch Hendrik G., ein ehemaliger Arbeitskollege und inzwischen guter Freund von Marco, sucht auf Facebook nach Antworten. Er versucht, jemanden aus Marcos Umfeld in Bremen zu erreichen. Irgendjemanden, der wissen könnte, warum er von Marco so lange nichts mehr gehört hat. Hendrik G. erinnert sich, dass Marco während ihrer gemeinsamen Arbeitszeit von seinen Freunden in Bremen gesprochen hatte. Er erinnert sich besonders an den Namen Florian G. Unter Marcos Facebook-Freunden wird er fündig.
Ich hatte ihm am 4. November 2020 hatte ich ihm geschrieben, moin, wir kennen uns nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Freund, den Marco W. Weißt du, wo er ist, beziehungsweise wo er steckt? Seine Schwester macht sich große Sorgen.
Florian G. antwortet. Er könne Hendrik G. nicht weiterhelfen, er hätte Marco auch länger nicht erreicht. Sollte Hendrik G. aber etwas Neues hören, möge er ihm bitte Bescheid geben. Hendrik G. fragt nach einiger Zeit trotzdem noch ein zweites Mal nach.
Und am 18. Dezember 22, da war das ja schon eigentlich alles bekannt, habe ich ihn nochmal geschrieben. Und hast du mal was von Marco gehört? Hat er gelesen, aber nicht geantwortet. Und habe ich geschrieben, nicht. Weißt du, wo er ist? Komisch. Das war natürlich nur so kleine Stichelei. Aber ja, danach, also wie gesagt, das Profil gibt es hier noch. Aber immer, er ist auch immer noch mit Marco dort befreundet. Aber sonst sieht man da auch nichts auf dem Profil.
November 2020. Lisa hat seit über einem halben Jahr kein Lebenszeichen mehr von ihrem Bruder bekommen. Ihre Internetrecherchen und Nachfragen haben zu keinem Ergebnis geführt. Am 15. November fährt sie mit ihrem Mann von Hameln nach Bremen. Sie sucht nach Marco in seiner Eigentumswohnung in der alten Neustadt. Als erstes fällt ihr der überquellende Briefkasten auf. Eine Nachbarin im Mehrfamilienhaus hatte schon angefangen, die Post auf Marcos Fußmatte zu legen. Bei dem Anblick ist Lisa klar, hier stimmt etwas nicht.
Hattest du Angst, dass er in der Wohnung ist und Hilfe braucht oder verstorben ist?
Einerseits habe ich gedacht, vielleicht liegt er in der Wohnung. Also, dass er da noch lebt und Hilfe braucht, habe ich nicht gedacht, weil er einfach schon über 6 Monate nicht erreichbar war. Aber ich muss tatsächlich zugeben, als ich im Treppenhaus stand vor seiner Tür, ich habe an diesem Türschlitz gerochen, weil ich ja auch natürlich den Gedanken hatte, dass er da vielleicht liegt.
Doch sie findet von außen keine Hinweise, dass Marco sich in seiner Wohnung aufhält. Alles wirkt unberührt, verlassen. Kein Licht ist an, nichts regt sich. Sie geht mit ihrem Mann zur Polizei. Sie möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Doch so einfach sei es nicht, jemanden als vermisst zu melden, sagt man ihr dort. Besonders für einen erwachsenen Mann, der tun und lassen kann, was er möchte. Vielleicht sei er verreist. Lisa will das überprüfen. Wenn Marco verreist ist, muss es dazu Hinweise in seiner Wohnung geben. Sie fordert die Polizei auf, Marcos Wohnungstür zu öffnen. Die Polizei lehnt ab. Das könne man nicht einfach so machen.
dann habe ich gesagt, naja, dann brechen wir die Tür auf, weil ich fahre hier nicht weg, bevor nicht irgendwie was passiert hier in Bremen. Ja, dann hieß es erstmal, ja, wenn sie das machen, dann ist das Hausfriedensbruch. Und dann habe ich gesagt, wer soll mich denn anzeigen? Mein Bruder ist doch nicht da. Mhm. Ihm gehört ja die Wohnung. Und ja, dann hat der Polizist mich weggeschickt. Er hat gesagt, ja, ich gucke, was ich machen kann. Und ich rufe sie gleich innerhalb der nächsten halben Stunde an. Das ist dann auch passiert. Er hat mich dann später angerufen und meinte, fahren Sie zur Wohnung. Ich habe Ihnen meine Kollegen dorthin geschickt. Mhm. Ja, und dann bin ich mit meinem Mann dort zusammen hingefahren und wir sind in die Straße reingefahren und ich habe nur Blaulicht gesehen. Ich habe Feuerwehr gesehen, ich habe Krankenwagen gesehen und ich habe ein Polizeiauto gesehen.
Okay.
Und dachte mir nur, ach du Scheiße, weil wenn da ein Krankenwagen steht, dann sind die da, um den Tod festzustellen. Mein Mann hat, glaube ich, nicht mal richtig geparkt. Wir waren noch auf der Straße, wo ich dann schon die Autotür aufgerissen habe und raus. Und ich glaube, ich bin auch gerannt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, das war ein Mann von der Feuerwehr, der da unten stand, wo ich dann gesagt habe, liegt er in der Wohnung? Und er sagte, nein, da ist keine Person. Und dann war es aber auch erstmal so, okay, aufatmen, weil da lebt er vielleicht noch. Also die Chance besteht ja. Genau, und dann sind wir erstmal hoch in die Wohnung mit dem Polizisten.
Lisa beschreibt, dass die Wohnung wie verlassen ist, als sie sie betritt. Verschrumpelte Bananen im Kühlschrank, Dreck und Blätter in der Badewanne, die durch das gekippte Fenster hereingetragen wurden. Die Möbel sind staubig. Ihr ist klar, in dieser Wohnung ist seit Monaten kein Mensch mehr gewesen. Hinweise zu Markus Verschwinden findet sie aber auch keine. Keine Notiz, keine Nachricht, kein Abschiedsbrief. Der Kleiderschrank sieht unangetastet aus. Seine Koffer stehen noch da. Verreist zu sein scheint er auch nicht. Mit den Polizisten vor Ort redet sie direkt über die nächsten Schritte. Sie gibt noch in der Wohnung ihres Bruders eine Vermisstenanzeige auf. Dort findet sie auch Unterlagen zu dem Haus in der Rheinstraße, von dem sie bisher nur einige Erzählungen kannte. Jetzt hat sie eine Adresse. Lisa und ihr Mann fahren von Markus' Wohnung direkt in die Rheinstraße. Ein Aufschieben ergibt für sie keinen Sinn. Sie wohnen 2 Autostunden entfernt. Sie klingeln an der Tür des Hauses. Es dauert eine Weile, bis geöffnet wird.
Dann stand Patrick vor uns. Ja, er hat keinen normalen Eindruck gemacht, das kann man auf jeden Fall sagen.
Was bedeutet das? Also ihr habt euch vorgestellt, ihr habt gesagt, hi, wir sind...
Ich habe gesagt, hi, ich bin Lisa, ich bin die Schwester von Marco, von deinem Vermieter. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte mal hören, ne? Weißt du was oder weiß dein Mitbewohner etwas? Weil ich wusste ja immer noch nicht, wer da lebt. Mhm. Genau, und dann ja konnte er uns nicht wirklich in die Augen gucken. Er war, ich habe ihn dadurch als schüchtern wahrgenommen, aber als schüchtern komisch. Ich kann das nicht so wirklich beschreiben. Im Nachhinein deutet man das natürlich ganz anders, wenn man ein Hintergrundwissen hat.
Lisa bekommt von Patrick E. die Telefonnummer von Simon K., einem engen Freund von Marco. Von Simon K. haben wir bereits in Folge 1 gehört. Simon K. habe Patrick E. auch schon zu Marcos Verbleib befragt. Er wäre auch schon mehrfach in die Rheinstraße gekommen, um nach Neuigkeiten zu seinem Kumpel zu fragen. Lisa kommt der Name Simon K. bekannt vor, kennen tut sie den Mann aber nicht. Sie hat aber schon öfters von ihm gehört. Viel mehr Informationen bekommt sie in dieser ersten Unterhaltung mit Patrick E. nicht.
Das war kein langes Gespräch. Er hat mir ja nur mitgeteilt, dass er auch länger nichts gehört hat und sein Mitbewohner auch nicht, dass die Zustände katastrophal sind. Er hat mich auch nicht reingelassen.
Okay.
Ich stand draußen an der Tür. Ich wollte auch nicht rein. Ich wollte nicht in irgendeine Privatsphäre eintreten, wo ich mich eigentlich noch fremd gefühlt habe, weil ich hatte ja keinen wirklichen Bezug zu dem Haus und auch vor allem nicht zu den Bewohnern, die dort lebten. Mhm. Und dann sind wir auch erstmal gefahren. Wir hatten die Nummern getauscht. Also er hat mir auch seine Nummer gegeben.
Weißt du noch, ob das auf deine Nachfrage oder auf seine war?
Ich glaube, ich habe gesagt, lass uns mal die Nummern tauschen und uns auch updaten, wenn wir irgendwas hören. Er erwähnte auch noch, dass er mit seinem Mitbewohner bei der Eigentumswohnung, wo mein Bruder gelebt hat, einen Zettel reingeworfen hat, weil irgendwas war, es wurde die Heizung nicht bezahlt. Und die dachten, dass mein Bruder kein Geld hätte, um das zu bezahlen. Und dann haben die ihm angeblich einen Zettel geschrieben, so sagte er mir das. Und auf diesem Zettel stand drauf, mach dir keine Gedanken, wir haben das bezahlt, wir sind auch nicht sauer auf dich, aber bitte melde dich, also sowas.
Der Zettel müsste ja im Briefkasten sein.
Das ist der Punkt. Ich habe die komplette Post mitgenommen, weil ich habe natürlich auch nach irgendwelchen Hinweisen dort gesucht. Es war aber kein Zettel dort. Das wäre mir aufgefallen. Es war ganz normale Post. Es waren Rechnungen, die natürlich nicht bezahlt wurden. Und es war aber kein Zettel vorhanden.
Das kommt Lisa zwar komisch vor, alarmiert ist sie aber noch nicht. Von einer Ex-Freundin ihres Bruders erfährt Lisa später, dass Simon K., Markus' enger Freund, die Post zwischenzeitlich auch durchgesehen, auf Bitte der Ex-Freundin aber zurück in den Briefkasten gelegt habe. Simon K. bestätigt später vor Gericht, dass ihm der volle Briefkasten aufgefallen sei. Eine Notiz von Florian G. oder Patrick E. erwähnt er nicht. Lisa ist froh, mit Patrick E.'s Nummer endlich einen Kontakt zu den Bewohnern des Hauses in der Rheinstraße zu haben. So ist sie schneller informiert, sollte es neue Informationen zu ihrem Bruder geben. Dann meldet sich Florian G. bei Lisa.
Also der Florian hatte mir dann bei Messenger, bei Facebook geschrieben, ob ich denn seine Nummer bekommen hätte. Mhm. Und daraufhin habe ich dann geschrieben, ach, du bist der andere Mieter.
Da in dem Moment ist dir erst bewusst geworden, ja, wie der den Hinweis gegeben hat, dass Marco in Hamburg ist, ist gleichzeitig der Mieter.
Da ist dann der Groschen gefallen sozusagen. Und ich hatte dann auch tatsächlich den meisten Kontakt mit Florian statt mit Patrick. Mhm. Es stand dann auch im Raum, dass der Kumpel von meinem Bruder, von dem ich auch die Nummer bekommen hatte, der ja öfters in die Rheinstraße kam, wurde mir so durch die Blume mitgeteilt, ja, warum ist der immer hier, warum interessiert er sich so dafür, hat der vielleicht Kontakt mit meinem Bruder, dass mein Bruder abgetaucht ist und nur der hat Kontakt mit ihm und deswegen kommt derjenige immer dahin, um meinem Bruder die Infos zu geben, was ist gerade Sache, was läuft da überhaupt. Also, verstehst du, wie ich meine?
Er will dir die falsche Spur legen.
Genau.
Florian G. gibt Lisa das Gefühl, dass sie gemeinsam herausfinden, was Simon K. weiß. Ob er eine Ahnung hat, wo sich Marco aufhalten könnte. Er gibt ihr das Gefühl, in der Suche nicht alleine zu sein. Dass er mit dem Verschwinden ihres Bruders in Verbindung stehen könnte, fällt ihr gar nicht ein. Viel später erfährt sie erst, was für eine kriminelle Vergangenheit Patrick E. und Florian G. eigentlich haben. Dass sie vorbestraft sind. Viele Verhaltensweisen und Kommentare, die ihr eigentlich komisch vorkommen, ignoriert sie. Denn sie hat keinen Grund, den beiden Männern gegenüber misstrauisch zu sein, die allem Anschein nach die gleichen Interessen haben wie sie. Marco endlich zu finden.
Weißt du, wie ich dich jetzt noch einschätze? Kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege? Das sind ja noch immer die Mieter deines Bruders, dass du dich auch noch auf eine gewisse Art verantwortlich fühlst für diese Situation, die Mietsituation.
Definitiv.
Und dann beschweren die sich noch, dass, was weiß ich, die Bauarbeiten nicht weitergehen oder was?
Ich habe mich dann versucht, auch für die einzusetzen. Ich habe hier diese Stromanbieter. Ich habe da angerufen. Ich habe gesagt, mein Bruder, der ist Vermieter. Er ist vermisst gemeldet. Mhm. Ich bin die Schwester. Ich versuche jetzt alles irgendwie ein bisschen zu regeln. Aber letztendlich konnte ich nichts regeln, weil ich habe ja keine Vollmacht. So, aber ich habe mich versucht einzusetzen und natürlich habe ich mich verantwortlich gefühlt, weil auf der einen Seite hast du ja auch irgendwo noch diese Hoffnung, dass mein Bruder irgendwo ist und dass er wiederkommt und dann möchtest du ja auch, dass er, wenn er wiederkommt, dass alles so ist wie vorher. Auch was die Rechnungen betrifft. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie kann man diese Rechnungen begleichen, dass wenn er wiederkommt, dass er sich nicht gleich einen Strick nehmen kann, weil er in so einem hohen Schuldenberg versinkt, dass er da nicht mehr rauskommt.
Lisa ist von nun an viel mit Florian G. in Kontakt. Sie schicken einander Nachrichten und Sprachnotizen. Manchmal telefonieren sie. Sie sprechen zum Haus in der Rheinstraße, dem aktuellen Stand der Renovierung. Und sie reden über Marco, über den vermissten Fall und die Fortschritte der Polizei. Lisa hält ihn auf dem Laufenden. Florian G. fragt auch regelmäßig nach, regt sich mit ihr über die Polizei auf, hat ein offenes Ohr für sie. Florian G. gibt Lisa das Gefühl, dass sich noch jemand anderes dafür interessiert, was aus Marco geworden ist.
Hattest du so eine Art Zuneigung? Wurde das eine Freundschaft oder eine Kumpelheit oder war der in Ordnung?
Also ich kannte ihn ja erstmal nur vom Telefonieren. Ich hatte ja noch kein Bild von ihm. Es war okay. Das Einzige, was mich, ja, ich will nicht sagen fasziniert hat, weil das hört sich eklig an, mit dem Hintergrundwissen. Aber er hat genauso gesprochen wie mein Bruder. So die Wörter so betont, die Endungen so gesetzt. Der hat mich komplett an meinen Bruder erinnert. Und deswegen habe ich auch teilweise gerne mit ihm telefoniert, weil ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber weißt du, in welche Richtung ich meine? Also das ist schon schlimm für mich im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, wie das so war. Wie ich das empfunden habe, zu diesem Zeitpunkt mit ihm zu reden, zu telefonieren, Kontakt zu haben.
Tröstlich?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Lisa kümmert sich so gut sie kann um die Besitztümer ihres Bruders. Bald ist ihr Bruder schon ein ganzes Jahr verschwunden. Ihr wird immer klarer, ohne Vollmachten kann sie besonders das Haus in der Rheinstraße so nicht betreuen. Von innen sieht sie das Haus erst im Februar 2021, 3 Monate nachdem sie das erste Mal auf der Suche nach Marco nach Bremen gefahren ist. In diesen Monaten ist Lisa in stetigem Kontakt zu Florian G. In den Nachrichten, die sie sich schreiben, erzählt sie auch, dass sie eine Abwesenheitspflegschaft beantragen möchte. Das ist nach dem Verschollenheitsgesetz möglich, wenn eine Person über einen längeren Zeitraum als nicht auffindbar gilt. Die Pflegschaft kann ähnliche Befugnisse geben wie eine Vollmacht. Doch Lisa wird für eine Abwesenheitspflegschaft immer wieder abgelehnt. Dazu tauscht sie sich ständig mit Florian G. aus. Er redet ihr Mut zu, scheint enttäuscht, wenn sie wieder abgelehnt wird. Und er schlägt ihr vor, das Haus in der Rheinstraße zu besichtigen, bevor es ein finales Ergebnis zur Abwesenheitspflegschaft gibt. Die Rheinstraße sei sehr zentral gelegen. Marco habe beim Hauskauf geplant, das fertig ausgebaute Haus an Studenten zu vermieten. Florian G. schlägt Lisa vor, diesen Plan weiter zu verfolgen. Sobald es Mieteinnahmen gäbe, könnten auch vorerst Marcos Rechnungen beglichen werden. Die stapeln sich mittlerweile bei Lisa. Im Februar 2021 nimmt Lisa also das Angebot an, sich das Haus in der Rheinstraße von innen anzuschauen. Lisas Mann kommt mit. Er ist vom Fach, arbeitet auf Baustellen und kann ein Haus im unfertigen Zustand gut beurteilen. Die beiden werden von Florian G. und Patrick E. empfangen.
Als ich dann da auch hingekommen bin, es war sehr ordentlich, ne? Es war wirklich super ordentlich für 2 Männer, die in einem Haus wohnen. Fand ich das schon zu ordentlich. Also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Und die haben mir wirklich das komplette Haus gezeigt. Wir waren gefühlt in jeder Ecke. Wir waren oben, die haben ganz oben zusammen in einer WG sozusagen gelebt, bis runter in den Keller. Wir haben uns alles dort angeguckt. Und es war wirklich sogar noch der Punkt, dass die nicht mal eine vernünftige Küche hatten. Und die haben mir erzählt, dass mein Bruder denen irgendwie eine Küche versprochen hat.
Ja.
Und da haben mein Mann und ich gesagt, wir hören uns mal um, wir gucken und kommen dann mit einer Küche. Weil ich mich verantwortlich gefühlt habe und die mir auch auf einer gewissen Art und Weise leid taten. Weil klar, wie scheiße ist das, wenn du deinen Vermieter nicht mehr da hast, keine Ansprechpartner und...
Dann bist du also dort durchs Haus durch. Wie war Florian drauf?
Er hatte auf jeden Fall das Wort, im Gegensatz zu Patrick. Patrick hat eigentlich nur geredet, wenn Florian ihn angeguckt hat und so wie eine Aufforderung, so antworte du mal.
Mhm.
Er hat geschwitzt, das weiß ich noch und ich habe es mir aber so erklärt. Wir hatten ja Winter, es war ja kalt. Ich glaube, es hatte sogar geschneit an dem Tag. Und ich dachte mir, naja gut, wir sind da jetzt hoch und runter in dem Haus gelaufen und wir hatten dicke Jacken an und kein Wunder, dass er schwitzt. Aber im Großen und Ganzen, was mir wirklich so hängen geblieben ist, er hatte das Wort und Patrick war eher so, ja, der redet, wenn er gefragt wird.
Lisa bekommt erst nach dem Verschwinden ihres Bruders einen Einblick in seinen Freundeskreis in Bremen. Den tonangebenden Florian G. hat Marco sogar anderen Freunden gegenüber als seinen Bruder bezeichnet. So nahe standen sie sich. Den stillen Patrick E. kann Lisa bis heute nicht deuten. Er hüllt sich auch vor Gericht in Schweigen. Doch in der Freundesgruppe um Marco, Florian G. und Patrick E. gibt es noch eine 4. Person, die Lisa bisher noch nicht kennengelernt hat. Eine Person, die noch eine zentrale Rolle im Fall ihres vermissten Bruders spielen soll.
Lisa, wann hast du das erste Mal den Namen Mirko P. gehört.
Das war tatsächlich schon im Dezember 2020. Dadurch, dass die Polizei anscheinend herausgefunden hat, dass der BMW meines Bruders in Hamburg verkauft wurde und dass die Telefonnummer, die hinterlassen wurde, auf einen Mirko P. angemeldet ist. Und ich habe diesen Namen vorher nie gehört. Und ich konnte es mir auch nicht erklären, warum mein Bruder über eine andere Person eine Nummer angemeldet hat, eine Prepaid-Karte oder wie oder was auch immer. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber das fand ich schon sehr komisch, ja.
Du denkst, dein Bruder hat es verkauft, nur die Nummer hat... Du kommst gar nicht auf die Idee, dass es jemand anders verkauft hat.
Ja.
Nachdem Lisa im November 2020 die Vermisstenanzeige in der verlassenen Wohnung ihres Bruders aufgibt, beginnt die Polizei zu ermitteln. Sie findet heraus, dass Markus BMW an einen Hamburger Autohändler verkauft wurde. Als die Spur verfolgt wird, stoßen die Beamten auf Ungereimtheiten. Für das Auto wurden nur 1.500 Euro bezahlt. Dabei ist der BMW ein Vielfaches davon wert. Lisa erzählt, dass am Wagen kurz vorher Reparaturen im Wert von 1.000 Euro durchgeführt wurden. Der niedrige Preis ist auffällig, zumal Markus sehr an seinem Wagen hing. Und für den Verkauf wurde eine Telefonnummer hinterlegt, die von Marco sein soll. Gemeldet ist sie aber auf einen Mirko P. Als die Beamten später den Autohändler befragen, erkennt er Marco auf dem Foto nicht wieder. Dieser Mann hätte ihm das Auto auf jeden Fall nicht verkauft. Mirko P. wird später aussagen, dass er versucht habe, das Auto für seinen Kumpel Marco zu verkaufen. Der wäre zwar auch mit nach Hamburg gekommen, hätte sich aber so betrunken, dass er Mirko P. allein zum Händler geschickt habe. Mirko P. ist nun im Vordergrund der Ermittlungen im vermissten Fall. Denn glaubt man dieser Geschichte, war Mirko P. die letzte Person, die Marco lebend gesehen hat. Lisa versucht währenddessen noch immer, eine Abwesenheitspflegschaft zu bekommen. Von Mirko P. hat sie zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas gehört. Sie und ihre Anwältin versuchen eine neue Methode, um für die Pflegschaft hoffentlich nicht wieder abgelehnt zu werden.
Dann haben wir gesagt, okay, das hat uns die Anwältin empfohlen, dass wir sozusagen einen Kostenvoranschlag entstellen. Und dann haben wir uns nochmal verabredet mit Florian, dass wir nochmal in das Haus können und dass wir einfach mal alles aufschreiben, was wirklich notwendig ist, um eventuell die Zimmer zu vermieten. Florian hatte aber anscheinend keine Zeit. Patrick war anscheinend auch nicht da. Und uns wurde ein Kumpel dorthin geschickt, dass dieser Kumpel uns die Tür öffnet, sodass mein Mann soweit alles ausmessen kann und dass wir halt eine Liste erstellen. Dieser Kumpel war dann Mirko.
So schließt sich der Kreis.
Mirko, muss ich sagen, ist aber draußen geblieben. Der wollte nicht ins Haus. Der konnte uns auch nicht wirklich in die Augen gucken.
Aber auch da denkst du dir nichts.
Weitere Zeit verstreicht, ohne dass die Ermittlungen groß voranschreiten. Im Sommer 2021 wird Marco schon fast 1,5 Jahre vermisst. Die Polizei überlegt, Marcos Fall zu den Langzeitvermissten zu legen. Dann würde die Akte erst einmal geschlossen werden. Nach einer ungewissen Zeit würde sie dann wieder geöffnet, eventuell von einem anderen Ermittlerteam. Lisa macht währenddessen weiter online auf das Verschwinden von Marco aufmerksam. Am 28. September 2021 hat Marco Geburtstag. Lisa schreibt auf Facebook einen Post, der an sein Verschwinden erinnert. Und auf diesen Post bekommt Lisa tatsächlich eine Antwort.
Dort hatte sich dann eine Frau bei mir gemeldet über Facebook und meinte, sie hätte ihn gesehen, sie hat mit ihm gesprochen. Sie hat den an bestimmten Orten dort in Saarbrücken gesehen. Und ja, ich hatte ihr dann auch noch mal ein anderes Foto meines Bruders geschickt. Daraufhin hat sie mir dann geschrieben, ja, das ist ja zu 100% oder sogar zu 1000%. Sie hatte mir dann auch geschrieben, was er ihr wohl gesagt haben sollte. Mhm. Unter anderem, dass er irgendwie Mist gebaut hat, er kann nicht mehr zurück. Und sie hätte die Leere in seinen Augen gesehen, der war total traurig. Und es hätte passen können. Also das war auf jeden Fall nochmal ganz klar eine Hoffnung, die sie mir da gegeben hat.
Die Hoffnung gibt Lisa genug Grund, nach Saarbrücken zu fahren. Gemeinsam mit ihrem Mann will sie am Wochenende nach Markus Geburtstag die 5-stündige Fahrt von Hameln unternehmen. Doch kurz bevor Lisa und ihr Mann losfahren, bricht der Kontakt zu der unbekannten Frau ab. Lisa kann sehen, dass sie die Nachrichten noch liest, doch sie reagiert nicht mehr. Nicht, als Lisa ihr mitteilt, dass sie jetzt unterwegs sei. Nicht, als sie Bescheid gibt, dass sie angekommen sei.
Wir sind dort angekommen und ich kann mich ganz, ganz gut daran erinnern. Sie hat mir einen Platz, einen Ort genannt, an dem sie ihn öfters gesehen hat oder auch richtig angetroffen hat zum Sprechen. Und neben diesem Platz gab es einen Dönerladen. Mhm. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, halt mal hier an. Ich gehe da mal rein und frage, ob die den kennen. Ich bin dort reingegangen und während ich meine Frage stellen wollte, also ich habe natürlich damit angefangen, ich vermisse meinen Bruder. Mhm. Er soll hier sein und ich hatte einfach Tränen in den Augen. Und ich habe ihm das auch angemerkt, dass ihn das auch irgendwo berührt hat, diesen Mann, den ich dort gefragt habe. Er hat mir dann auch gesagt, nein, aber ich halte meine Augen auf und wenn ich was sehe, dann melde ich mich. Ich bin auch der Meinung, ich habe meine Nummer direkt dagelassen und ja, so ging's los in Saarbrücken. Wir sind danach in die Kneipe und dort sagte jemand, ja, wir haben jemanden gesehen, der so aussieht, wir wissen aber nicht, ob er das ist. Ich habe dann auch meine Chatverläufe gezeigt mit dieser Frau. Die Frau gibt's anscheinend wirklich. Hat aber auch nicht so einen guten Ruf dort gehabt. In dem Sinne, dass sie auch viel trinkt, diese Person, und viel lügt zum Beispiel.
Ach, ja. Das ist das Letzte, was man hören will.
Aber diese zwei Frauen, die ich dort in der Kneipe kennengelernt habe, wo ich nachgefragt habe, die sind mit mir und meinem Mann von Kneipe zu Kneipe gezogen, was passen könnte, wo man sich aufhalten könnte in Saarbrücken.
Lisa und ihr Mann treffen in den verschiedenen Lokalen immer wieder Leute, die angeben, Marco gesehen zu haben. Informationen, die Lisa weiterbringen, bekommt sie aber nicht. Sie und ihr Mann bleiben über Nacht in Saarbrücken. Marco können sie aber nicht finden. Bevor sie nach Hameln zurückkehren, übergibt Lisa die gesammelten Informationen der Polizei in Saarbrücken. Sie bittet die Polizisten vor Ort, sie zu kontaktieren, sollte Marco auftauchen. Doch trotz all dieser Mühe verläuft die Spur im Sande. »22 Tage, bevor Lisa die Nachricht aus Saarbrücken bekommt, erhält die Polizei in Bremen einen entscheidenden Hinweis. Es konnte ein interessantes Telefonat mitgehört werden. Es ist der 6. September 2021. Die Polizei wird von Frau B. kontaktiert. Sie wohnt in Bremen in der Rheinstraße neben dem Haus, das Marco gekauft hat. Sie ist die Nachbarin von Florian G. und Patrick E. Vor Gericht sagt Frau B. später aus, sie habe um 5:45 morgens ein lautes Telefonat von nebenan mithören können. Schnell sei der Inhalt des Gesprächs besorgniserregend geworden. Und sie wisse ja auch, dass der Vermieter des Hauses nebenan seit längerem vermisst würde. Sie wäre dazu von der Polizei befragt worden. Deshalb habe sie angefangen, Notizen zu machen. Und besonders ein Satz habe ihren Verdacht bestätigt, dass es hier um ein Verbrechen gehen könnte. Du weißt nichts über mich. Nichts weißt du. Und ich weiß, dass du ein Mörder bist, Alter. Frau B. erklärt der Polizei weiter, dass sie nicht wisse, wer da gesprochen habe. Es sei aber eine tiefe männliche Stimme gewesen, die verärgert klang, aggressiv und vielleicht ein bisschen verzweifelt. Der Polizei reicht dieser Hinweis, Markus' Vermisstenfall doch nicht zu den Akten der Langzeitvermissten zu legen. Sie veranlassen eine TKÜ, eine Telekommunikationsüberwachung in dem Haus in der Rheinstraße einzurichten. Es werden die Telefongespräche von Florian G. und Patrick E. abgehört. Auch die Gespräche von Mirko P. werden mitgeschnitten. Er war ja bereits in Verbindung mit dem verkauften BMW schon einmal auffällig geworden. Lisa bekommt allerdings keine Benachrichtigung, dass in den Fall um ihren Bruder neue Bewegung gekommen ist.
Aber zum Glück wusste ich nichts. Wenn du mit den Leuten sprichst, mit den Personen aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis von meinem Bruder, gibst du auch natürlich die Infos von der Polizei weiter, weil du dir auch nichts Großartiges denkst, dass gerade irgendwelche Personen mit irgendetwas zu tun haben könnten.
Während die TKÜ auf die Leute lief, hast du ja mit denen Kontakt gehabt.
Genau, also das heißt, ich wurde auch mit ausgewertet in der TKÜ.
Also es gibt Telefongespräche von dir?
Ja, ja.
In der TKÜ tauchen nicht nur Gespräche von Lisa auf, sondern auch Gespräche über sie. Florian G. und Patrick E. tauschen sich über Lisas Motivation aus, sich so sehr für die beiden und das Haus in der Rheinstraße einzusetzen. Sie spekulieren, ob Lisa versucht, an Markus Geld zu kommen.
Das hat der Patrick über mich gesagt. Er meinte, ja, wenn die dann erstmal geerbt hat, dann braucht die auch nicht mehr in der Tankstelle stehen und fragen, welche Säule haben sie getankt. Mhm. Irgendwie sowas in der Art. Da habe ich nämlich damals noch an der Tankstelle nebenbei gearbeitet und ich war total schockiert, weil ich wirklich helfen wollte, mich auch verpflichtet gefühlt habe, natürlich für meinen Bruder. Und mir dachte, wie schlimm können Menschen eigentlich reden, wo du nur Gutes eigentlich möchtest.
Die TKÜ bringt Ergebnisse. Besonders Gespräche, die Patrick E. führt, machen die Polizei hellhörig. Ein Erfurter Freund von Patrick E. meldet sich. Er habe Probleme. Dabei brauche er Hilfe. Patrick E. solle einen Klappspaten und Handschellen besorgen. Und dann nach Erfurt kommen, um ihm bei dem Problem zu helfen. Er wolle jemanden umbringen. Die Polizei erkennt ein hohes Gefahrenpotenzial. Denn der Freund von Patrick E. ist schon polizeibekannt. Und auch Florian G., Patrick E. und Mirko P. sind bekanntermaßen vorbestraft. Und nun scheinen sie ein weiteres Verbrechen zu planen. Einen Mord. Die Polizei beschließt, einzugreifen. Am 15. Oktober 2021 führen sie Hausdurchsuchungen bei Florian G., Patrick E. und Mirko P. durch. Bei den Hausdurchsuchungen werden die Beamten fündig. Lisa erinnert sich vor Gericht gehört zu haben, dass bei Patrick E. die am Telefon diskutierten Klappspaten und Handschellen sichergestellt werden konnten und dass bei Florian G. eine scharfe Schusswaffe inklusive Munition gefunden wurde. Auf die habe Florian G. bei der Durchsuchung wohl sogar selbst hingewiesen. Mit diesem Besitz verstößt Florian G. gegen das Waffengesetz. Florian G., Patrick E. und Mirko P. kommen im Anschluss an die Hausdurchsuchungen mit auf das Polizeirevier. Sie lassen sich von der Polizei verhören. Doch nicht alle drei Männer sind in einem vernehmungsfähigen Zustand. Patrick E. soll in der Vornacht feiern gewesen sein. Er soll auch Drogen genommen haben. Vor der Vernehmung soll er deshalb ausnüchtern. Laut der Anwältin von Patrick E. litt dieser während der Vernehmung an Entzugserscheinungen und habe für seine Drogenabhängigkeit kein Substitut erhalten. Ob Patrick E. von einem Mediziner auf seine Vernehmungsfähigkeit untersucht wurde, ist nicht ganz klar. In diesem Punkt liegen widersprüchliche Informationen vor. Wir wissen, Patrick E. wurde trotz Entzugserscheinungen vernommen. Und seine Anwältin bemängelt später vor Gericht, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war, vernommen zu werden. Lisa erinnert sich an die Videovernehmung, die vor Gericht teilweise gezeigt wurde. Sie beschreibt, dass Patrick E. ohne Probleme die Fragen der Polizei beantworten konnte, sogar Rückfragen gestellt hat. Er schien ihr geistig anwesend. Florian G. hingegen soll der Polizei fast nichts gesagt haben. Er weigerte sich, eine Aussage zu machen. Mirko P., der Dritte, sitzt viele Stunden im Verhör und Mirko P. redet. Zuerst geht es noch um den verkauften BMW, mit dem er ja in Verbindung gebracht werden konnte. Doch da gesteht Mirko P. etwas Unerwartetes. Er habe den BMW zwar verkauft, aber nicht, weil Marco zu betrunken war. Er habe den Wagen verkauft, weil Marco zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Zu diesem Zeitpunkt wird Mirko P. als Zeuge vernommen. Er wird zur geplanten Straftat in Erfurt befragt. Bisher gab es noch keine Hinweise auf eine bereits begangene Straftat. Doch mit dieser Aussage ändert sich das. Plötzlich wird der Vermisstenfall um Marco zu einem möglichen Tötungsdelikt. Lisa erfährt davon nichts. Sie weiß weder, dass es eine Telekommunikationsüberwachung gab, noch dass die Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Sie erfährt auch nicht, dass ihr Bruder tot ist. Und das seit fast 2 Jahren. Nur zufällig meldet sie sich bei Florian G., kurz nachdem seine Wohnung durchsucht worden ist. Mittlerweile hat Lisa die Chance auf eine Abwesenheitspflegschaft ganz verloren. Das Gericht hat eine Anwältin bestimmt, die als Abwesenheitspflegerin fungieren soll. Sie soll mit den entsprechenden Vollmachten die Aufgaben übernehmen, für die sich Lisa bisher verantwortlich gefühlt hat, wie die Verwaltung der Immobilien. Die Abwesenheitspflegerin will jetzt mit einem Makler das Haus in der Rheinstraße besichtigen, denn das Haus soll verkauft werden. Aus dem weiteren Prozess wird Lisa allerdings herausgehalten. Es interessiert sie trotzdem, wie es mit dem Haus ihres Bruders weitergeht. Sie kontaktiert Florian G., um mehr zu erfahren.
Und ich habe ihm die Nachricht geschrieben, ob sie schon da war, ob sie sich das Haus angeguckt hat, weil sie sich bei mir nicht mehr gemeldet hat. Das habe ich am 18. Oktober geschrieben.
Also zufällig 3 Tage nach der Hausdurchsuchung, von der du nichts wusstest.
Und er hat dann aber erst am 21. Oktober zurückgeschrieben.
Florian G. schreibt Lisa, es tue ihm leid. Das sei alles, was er ihr sagen könne. Er habe die Wohnung gekündigt.
Ich habe dann eine Sprachnachricht geschickt, alles gut, kann ich verstehen. Also so nach dem Motto, kann ich verstehen, wenn du keinen richtigen Ansprechpartner hast als Vermieter, ne? Aber war sie denn schon da? So, also die Abwesenheitspflegerin. Oder gab es eine Kontaktaufnahme? So habe ich gefragt.
Florian G. antwortet, ja, aber es sei nicht der Rede wert gewesen.
So, und dann habe ich geschrieben, oh je, hört sich gar nicht gut an. Und dann kam nichts mehr. Und dann hat er mir 7 Tage später, am 28. Oktober, geschrieben.
Er fragt, ob bei Lisa alles okay sei. Lisa weiß zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht, dass ihr Bruder tot ist und dass Florian G. in diesen Fall verwickelt ist. Was Lisa außerdem nicht weiß, Florian G. ist gerade von seiner Vernehmung nach der Hausdurchsuchung freigelassen worden. Auch Mirko P. durfte nach der Befragung wieder nach Hause. Nur Patrick E. wurde in U-Haft behalten. Später hieß es, dass bei ihm dringender Tatverdacht bestand.
Ich habe ihm dann geschrieben, guten Morgen. Ja, soweit alles okay, bis auf das Marco-Thema. Das macht mich wahnsinnig, dass die Polizei immer noch nichts hat. Und ehrlich gesagt würde mich mal interessieren, was bei dir und der Abwesenheitspflegerin los war, also was der ausschlaggebende Punkt für deine Entscheidung war. Ich bin nicht sauer oder so, ich bin nur neugierig.
Florian G. antwortet Lisa, er finde heftig, dass sie immer noch nichts wisse.
Ich habe ihm darauf geantwortet, sie antwortet mir einfach nicht mehr.
Lisa fragt, ob das Haus schon verkauft sei. Er antwortet, er denke nicht, wolle das aber kurz klären.
Daraufhin habe ich dann geschrieben, was ist denn überhaupt passiert? Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, dass er das ja klärt und dass er auf diesen Kindergarten keine Lust mehr hat und dieses Hin und Her und ich soll ihm mal ein paar Minuten geben und dann sagt er mir alles, erklärt er mir alles. Ich war immer noch bei der Hausgeschichte.
Hast du überhaupt noch nichts gedacht, dass es um... Ja.
Ich habe nichts gedacht. Im Nachhinein, du liest das mit ganz anderen Augen. Also ich habe geantwortet, alles klar. Mein letzter Stand war nämlich, dass sie mit einem Makler rein möchte und deswegen bin ich davon ausgegangen, sie verkauft oder beziehungsweise hat mittlerweile verkauft. Ja, ich bin gespannt und warte auf deinen Anruf. Und dann schickte er mir einen Daumen nach oben. Mittlerweile weiß ich, dass genau zu diesem Zeitpunkt er bei der Polizei angerufen hat und mit denen gesprochen hat.
Florian G. unterbricht seinen Nachrichtenwechsel mit Lisa, um bei der Polizei anzurufen. Er versucht, den Polizisten zu erreichen, der ihn nach der Hausdurchsuchung vernommen hat. Als er ihn nicht ans Telefon bekommt, spricht er mit der Kollegin, die an den Apparat geht. Er erzählt ihr, er fühle sich verfolgt. Es könne nicht sein, dass er und Mirko P. wieder freigelassen worden sind. Sie hätten den schlimmsten Fehler ihres Lebens begangen und er halte es nicht mehr aus. Der Druck sei zu hoch, er finde, dass alles sei falsch, dass er nicht eingesperrt wurde. Allein die Schusswaffe, die bei ihm gefunden wurde, wäre Grund genug dafür gewesen. Und er sei ein Gewaltverbrecher. Er sei sich sicher, dass die Polizei mit seiner Freilassung einen Plan verfolge. Er könne dabei helfen, die Leiche von Marco zu finden. Er sei gerade noch in Werden bei seiner Mutter. Er wolle noch Wäsche waschen und mit ein paar Freunden noch etwas trinken, um sich zu verabschieden. Dann würde er nach Bremen aufs Präsidium kommen. Nur er, kein Anwalt. Vielleicht wäre er dann etwas angetrunken. Aber dann wolle er in die JVA. Doch er kommt nie wie vereinbart in Bremen im Präsidium an. Dafür bekommt Lisa nach mehrmaligem Nachhaken eine Antwort von ihm. Er schreibt, er sei 2-mal umgekippt. Er könne nicht mehr. Bei ihm gehe gerade Land unter. Bei seinem Anruf bei der Polizei nennt Florian G. auch Mirko P. als Mittäter. Doch zum Zeitpunkt des Anrufs könne er Mirko P. nicht mehr erreichen. Seit 2 Tagen sei er verschwunden. Als die Polizistin nachhakt, ob bei Mirko P. Suizidgefahr bestünde, antwortet Florian G., er könne sich alles vorstellen. Später stellt sich heraus, dass Florian G. selbst der Grund für Mirko P.'s Verschwinden ist.
Der Florian hat den Mirko so zusammengeschlagen, sodass dieser geflüchtet ist aus seiner eigenen Wohnung, hatte sämtliche Hämatome am Kopf, die Augen waren komplett angeschwollen, das Augenweiß war komplett rot auf der einen Seite. Also ich habe auch mittlerweile ein Bild gesehen, wie Mirko zugerichtet wurde. Die Arme blau-grün, also ganz, ganz schlimm.
Das genaue Motiv für diese Gewalttat ist nicht bekannt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Schläge, die Mirko P. von Florian G. bekommen hat, etwas mit seinen Aussagen zu tun haben. Dafür gibt es aber keine Beweise. Nachdem er zusammengeschlagen wurde, habe er dann die nächste Gelegenheit genutzt, bei seiner Lebensgefährtin Unterschlupf zu suchen. Denn er hat weiterhin Angst.
Und dass er wirklich so sehr Angst hat vor Florian, dass er sich nicht mal getraut hat, aus dem Fenster zu gucken bei seiner Lebensgefährtin da. Und das heißt ja schon was, ne?
Die Polizei sucht nach Mirko P. Noch immer ist unklar, ob er sich etwas angetan hat. Die Beamten überprüfen auch das Haus in der Rheinstraße. Doch das ist leer. Auch andere Adressen, die durch die TKÜ bekannt waren, inspiziert die Polizei. Als die Polizei eine Frau B. anruft, bekommt sie weitere Hinweise. Sie ist von Mirko P. als Kontaktperson angegeben worden. Sie scheint seine Lebensgefährtin zu sein. Als sie nach Mirko P.'s Verbleib gefragt wird, reicht sie das Telefon an ihn weiter. Mirko P. teilt der Polizistin am Telefon mit, er habe Todesangst. Er wolle sich nur noch verstecken, deshalb würde er nicht verraten, wo er sich aufhalte. Bei der Nachfrage, ob es dabei um das Tötungsdelikt ginge, bejaht er. Die Polizistin folgert laut, dann könne er nur Angst vor Florian G. haben. Patrick E. sitze ja in Untersuchungshaft. Wieder bejaht Mirko P. Schließlich willigt Mirko P. ein, sich von der Polizei abholen zu lassen. In Untersuchungshaft sei er vor Florian G. sicher. Er nennt eine öffentliche Kreuzung, an der er eingesammelt werden soll. Als die Polizei ihn dort antrifft, ist er so stark verletzt, dass er sich nur gekrümmt bewegen kann. Er möchte aber keinen Krankenwagen kommen lassen. Freiwillig steigt er in das Fahrzeug der Polizei. Auf dem Polizeipräsidium wird Mirko P. von der Rechtsmedizin untersucht. Neben den Hämatomen habe Mirko P. geprellte Rippen. Außer ihm Ruhe zu verschreiben, könne man ihm nicht helfen. Er sei aber vernehmungsfähig, stellt ein Arzt fest.
Es war so in der Art, dass die Polizei gefragt hat, wovor haben Sie Angst? Und er dann so eine Antwort gegeben hat wie, ich habe Angst, dass mir das Gleiche passiert wie Marco.
In der nächsten Folge Mord unter Freunden.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das Telefonat gedauert hat. Da habe ich auch gar kein Zeitgefühl, wie lange ich da draußen war. Ich konnte meine Gefühle gar nicht einordnen. Erstmal konnte ich nicht mal weinen. Es war einfach ein Schock. Nach ein paar Minuten sind mir dann doch die Tränen natürlich gekommen. Die sind einfach geflossen.
Wie wird Lisa erfahren, dass ihr Bruder schon lange nicht mehr lebt? Wie ist Marco genau gestorben? Und wo ist seine Leiche? Das war Folge 2 von Mord unter Freunden. Mord unter Freunden ist eine Koproduktion von Flow Media Company und Super Stories für Podimo. Mit Host Maximilian Pollux und Lisa-Marie Michalke. Executive Producers Podimo, Judith Stiegler-Trost und Madeleine Petri. Marketing Podimo, Maybrit Döge. Executive Producer Flow Media Company, Sabrina Andorfer. Produktion Flow Media Company, Tim Giese, Lars Hansen, Lorenz Schuster. Sounddesign und Schnitt Flow Media Company, Serda Dennis. Redaktion, recherchiert und geschrieben von Super Stories. Erzählt von mir, Laura Freisberg. Wir danken Lisa für ihr Vertrauen.
Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann jetzt auf go.podimo.com/mord-freunde registrieren und Podimo 45 Tage lang kostenlos testen. Du kannst dort alle weiteren Folgen Mord unter Freunden hören und viele weitere exklusive Podcasts und über 25.000 Hörbücher entdecken.